Garth Brooks mit seinem engagierten Hit We Shall Be Free von seiner CD The Chase. An diesem sonnigen und warmen Dienstag, den 18. September 2012, es ist 16:04 Uhr. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Die Wahlen zum 18. Deutschen Bundestag müssen gemäß Artikel 39 Absatz 1 Grundgesetz zwischen dem 28. August 2013 und dem 27. Oktober 2013 stattfinden. Im Vorfeld zur somit in ungefähr einem Jahr anstehenden Bundestagswahl haben wir die politischen Parteien zu einem Gespräch in unsere Plattformsendungen eingeladen. Beginnen wollen wir heute mit der Partei der Grünen. Willkommen im Studio von Radio Free FM, Frau Annette Weinreich, Direktkandidatin für den Bundestag hier für den Wahlkreis Ulm und Herr Michael Jukow.
Hallo.
Hallo.
Erstmal ganz die bange Frage, werden wir denn überhaupt ein gültiges Wahlgesetz haben nächstes Jahr um die Zeit?
Ich gehe schon davon aus, dass die Schwarzen ein verfassungsmäßiges Wahlgesetz nicht länger blockieren. Allerdings ist es einfach aufgrund der Vorfestlegungen zwar möglich, ein verfassungsrechtlich konformes Wahlgesetz auf den Weg zu bringen, aber kein gutes mehr. Dafür ist zu viel vorfestgelegt, unter anderem die Wahlkreiseinteilung. Das müsste dann in der nächsten Legislatur nachgeholt werden. Ich kann nur hoffen, dass auch das Engagement da noch vorhanden ist.
Das Bundesverfassungsgericht hat ja das bisher gültige Wahlgesetz gekippt. Herr Jukow, Sie haben geklagt.
Das ist richtig, ja.
Wie genau war diese Klage organisiert? Wer hat es ganz genau gemacht?
Die formalen Hürden, um klagen zu können, sind relativ hoch. Deswegen zog sich die Klage auch eine Weile hin. Im Prinzip ging es darum, formalrechtlich das Ergebnis der Wahl 2005 zu beanstanden wegen des negativen Stimmgewichts. Uns wurde dann 2009 Recht gegeben und der Gesetzgeber aufgefordert, ein verfassungsmäßiges Wahlgesetz auf die Beine zu bringen bis Mitte dieses Jahres. Die Frist hat die schwarz-gelbe Koalition verstreichen lassen. Das wäre ja noch das Kleinste. Aber die hat auch ein verfassungswidriges Gesetz vorgelegt. Ich muss mich korrigieren, bis Mitte 2011, schon länger her. Und dagegen musste wieder geklagt werden. Und das Urteil ist vor 2,5 Monaten ergangen, dass auch das neue Gesetz den Bestimmungen der Verfassung nicht entspricht.
Das hat irgendwie zu tun mit den Überhangsmandaten und zu wenig Ausgleichsmandaten oder so?
Ja und nein. Die Überhangsmandate sind an sich nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr ein sogenanntes negatives Stimmgewicht. Das ist unter bestimmten Umständen mit Überhangmandaten verbunden, aber nicht zwingend. Es geht im Prinzip darum, dass eine Stimme, die für eine Partei abgegeben wird, ihr nicht schaden darf. Das ist der Kernsatz. Und es kann nach wie vor in bestimmten Konstellationen Überhangmandate geben, wo es nicht schadet. Es kann aber auch sein, dass schon das erste Überhangmandat reicht, um negatives Stimmgewicht entstehen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat nämlich 3 Sachen beanstandet. Es hat einerseits gesagt, es darf nicht mehr wie 15 Überhangmandate geben, aber es darf eben auch bei einem kein negatives Stimmgewicht geben. Das ist viel schwieriger wegzukriegen. Und dann gibt es noch eine sogenannte Reststimmenausgleichregelung, die geschaffen wurde, um die kleinen Länder Bremen und Saarland nicht zu benachteiligen. Und da geht es um ein paar Details, die auch verfassungswidrig sind. Wobei man sagen muss, wenn man auf der Basis, wenn man versucht, das von Schwarz-Gelb geschriebene Wahlgesetz zu reparieren, wüsste ich nicht, wie das verfassungskonform geht, weil allein die Basis handwerklich schlecht ist.
Also da gibt es einiges noch zu tun. Abschließend zu diesem Thema, wer war formell jetzt hier der Kläger beim Bundesverfassungsgericht?
Formell waren es beim ersten Mal rund 200 Bürgerinnen und Bürger. Und gegen das Nicht-Reparieren des Gesetzes haben geklagt unter anderem meine Partei als Partei, etliche Bundestagsabgeordneten und wegen der höheren Resonanz auch rund 4000 Bürgerinnen und Bürger. Aber die zweite Klage hätte es nicht geben können ohne die erste. Und da kam es auf jeden an, der dabei war, weil damals das Thema kaum jemand interessiert hat.
Es kommt auf jeden ein gutes Stichwort. Bevor wir jetzt weiter in das Thema einsteigen und auch mal die Grünen als Partei vorstellen, wäre es schön, wenn Sie sich beide mal selber persönlich vorstellen würden und auch Ihren beruflichen, persönlichen Werdegang ein bisschen skizzieren. Frau Weinreich, fangen Sie vielleicht an?
Ja, dann beginne ich mal. Mein Name ist Annette Weinreich und ich betrachte oder bezeichne mich so ein bisschen als Quereinsteigerin in die grüne Politik. Ich war zwar eigentlich von meinen Gedankengängen und meinen Ansätzen her immer grün, aber richtig politisch aktiv bin ich erst in Anführungszeichen vor 7, 8 Jahren geworden. Ich bin von Beruf Architektin und habe den Beruf auch leidenschaftlich ausgeübt. Ich war oder bin immer noch nach wie vor, ich habe immer noch mein Architekturbüro mit einem Partner zusammen, mit dem Roberto Carnevale zusammen. Wir sind selbstständig und selbstständig hat man in der Regel nicht so viel Zeit, um nebenher ehrenamtlich noch in der Politik tätig zu sein. Das war ein ganz bewusster Entschluss, eben 2007. Als ich gesagt habe, ich möchte wirklich was ändern, ich möchte irgendwo auch dieses Wissen, was ich, dieses Fachwissen, was ich habe durch meinen Beruf, auch nicht nur einsetzen, indem ich, was weiß ich, schöne Häuser bauen kann und entsprechende Energieeinsparungen entwickeln kann, sondern indem ich tatsächlich auch ganzheitlich, langfristig, weitblickend was ändern kann, auch im Bewusstsein der Menschen. Und so ist es entstanden, dass ich mich dann engagiert habe in der Partei. Ja. Und dann ging es eigentlich ziemlich flott, weil dann kurz danach schon die Kommunalwahlen anstanden. Und ja, für mich das schon sehr interessant war, im Gemeinderat mitzuarbeiten, im Bauausschuss in dem Fall, wo eben auch ganz viele Entscheidungen gefällt wurden, die ich oft nicht verstanden habe oder wo ich andere Meinungen gehabt hätte und wo ich mich gefreut hätte, wenn ich da dazu was hätte sagen können. Ja, und in der Kommunalwahl, bei den Gemeinderatswahlen 2009, wurde ich dann mit einem guten Stimmergebnis für eine Einsteigerin, muss ich wirklich sagen, reingewählt. Ja, und bin jetzt seither im Gemeinderat, mache von der Fraktion jetzt auch die Fraktionsgeschäftsführung. Macht mir immer mehr Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, je tiefer ich einsteige. Und so entstand eben dann auch die Idee, für den Bundestag zu kandidieren. Einfach um auch jetzt auf speziell hier im Ulmer Raum und Alb-Donau-Raum auch mal irgendwo ein bisschen mal ein neues Gesicht zu zeigen. Ja? Weil einfach die Grünen unter sich ja doch schon auch ein eingeschworener Kreis waren und das Ganze doch ein bisschen aufgebrochen werden sollte und auch jetzt weiterhin werden soll. Und ich spüre das auch gerade, dass unglaublich viele jetzt neu dazukommen. Ja, ich selber gehöre auch nicht zu diesem alten Kreis, ja, wo immer im Prinzip schon die oberen Wichtigen miteinander nur zu tun haben. Ich möchte eigentlich damit auch wirklich die Basis ansprechen. Das ist mir eigentlich ganz wichtig und so war eigentlich meine Motivation.
Wie groß ist die Fraktion der Grünen hier im Ulmer Stadtrat?
Ja, wir sind jetzt zu siebt. Von 40 sind wir 7 und das bedeutet, um eine Mehrheit im Gemeinderat zu bekommen, brauchen wir immer 2 weitere Fraktionen, die mit uns stimmen, um irgendwas durchzubringen bei der aktuellen Konstellation im Ulmer Gemeinderat. Wir wollen natürlich mehr werden. Das ist unser größtes Ziel.
Okay, vielleicht können Sie noch ganz kurz die Geschichte der Partei der Grünen vorstellen. Das Ganze hat ja so in den späten 70er Jahren begonnen, sich zu formieren. Und auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann war ja damals 1979, 80 beteiligt, diese Partei auf den Weg mitzubringen. Herr Jukow, das ist, glaube ich, eher eine Frage an Sie.
Naja, so alt bin ich mit meinen 30 auch nicht, dass ich das aus eigener Anschauung erzählen könnten.
Ja. Aber Sie sind so alt wie die Partei sozusagen, so ähnlich.
Ja, so ähnlich. Die Partei ist ein Tick älter. Aber natürlich kriegt man auch das eine oder andere mit, zumal wenn man historisch ein bisschen interessiert ist, wie ich. Ja, uns gibt es seit etwas mehr als 30 Jahren, gegründet aus dem Antrieb, auch die Umweltbelange zu berücksichtigen, aber von Anfang an auch mehr als eine Themenpartei gewesen. Und wir haben als allererste auf Nachhaltigkeit auch im Finanzbereich gedrängt, zu einer Zeit, als Schulden machen noch zumindest leicht hingenommen wurde. Die Auswüchse sehen wir jetzt in der Wirtschaftskrise. Auch die Gleichstellung von Mann und Frau, die wurde vorher zwar immer gelobt und gepriesen, aber nicht gemacht. Das haben wir verändert. Auch darüber, dass es keinen einheitlichen Lebensstil mehr gibt, der vorgeschrieben wird, also auch das Schwule und Lesben. Wir hatten vor wenigen Wochen zum ersten Mal beim CSD in Ulm eine Regenbogenfahne am Rathaus hängen. Auch das hätte es ohne Grüne nicht gegeben. Ich erinnere daran, dass es keine 10 Jahre her ist. Da wollten CDU und FDP den regierenden Bürgermeister von Berlin, Wovereit, wegen seines Schwulseins abschießen. Ich meine, inzwischen sind vielleicht ein paar Gründe hochgekommen, wieso es bessere gäbe, aber das geht nur ihn was an. Das in der Politik hat die private sexuelle Orientierung nichts zu suchen. Also das sind unsere Wurzeln. Und von Anfang an war auch der Einsatz für erneuerbare Stromversorgung, für Energieeinsparung dabei, ist ja auch allgemein bekannt.
Ja, vielleicht auch für Sie noch kurz die Vorstellungsmöglichkeit, Ihr persönlicher Werdegang, Ihr beruflicher Werdegang.
Ja, also mein Name ist Michael Jukow, ich bin 30, studierter Ökonom. Was mir wichtig ist, die Feststellung, kein Berufspolitiker. Also ich bekomme mein Geld einerseits als Angestellter im Büro und andererseits habe ich nebenher noch eine kleine Firma. Aber ich bin von Anfang an seit der Schule politisch aktiv, bin deswegen mit 18 bei den Grünen eingetreten und bin als politisch aktiver Mensch in Gorleben beispielsweise dabei gewesen, bei etlichen anderen Demos, habe mich dann beziehungsweise wurde gewählt, erstmal als Kandidat der Partei und dann von den Bürgerinnen und Bürgern als Mitglied des Gemeinderats 2004, was ich seitdem bin, damit trotz geringeren Alterslänge dabei ist, als Annette, meine Kollegin heute mit in der Sendung hatte. Das kommt dann dazu, irgendwann auch den ersten Posten in der Partei, wie gesagt, ehrenamtlich, ohne Geld dafür zu kriegen. Und das zog sich bis heute hin. Auch heute bin ich Beisitzer im Vorstand. Es gibt 6 davon, also nichts Besonderes, weil es mir auch weniger auf die Ämter ankommt, sondern darin, was real zu verändern. Und da nehme ich für mich in Anspruch, dass es in Ulm und Umgebung wenig gab in den letzten Monaten und Jahren, wo ich nicht dabei gewesen wäre.
Wie gründet man denn so eine Partei? Wie ist sie organisiert und wie sieht es mit den Mitgliedsbeiträgen aus?
Gut, die Parteigründung steht im Parteiengesetz. Langweiliges Juristenzeug. Jedenfalls einmal gegründet ist die Partei relativ frei, wie sie sich im inneren Aufbau gibt. Es steht ja da nur, innere Ordnung muss demokratisch sein. Wir als Grüne haben uns für die Basisdemokratie entschieden. Das heißt, bei uns haben die etwa 430 Kreisverbände, also die örtlichen Gliederungen mit dem größten Einfluss, die ziehen selber die Mitgliedsbeiträge ein, die bei 1% des Einkommens sein sollten, verwalten ihr Geld selbst und wählen auch selber die Delegierten zu Landes- und Bundesparteitagen. Bei anderen Parteien ist teilweise eine abweichende Struktur. Die SPD beispielsweise hat eine sehr ausdifferenzierte Struktur mit Landesverbänden, Bezirksverbänden, Unterbezirksverbänden, Kreis und auch noch relativ aktiven Ortsverbänden. Das heißt, nach 10 Jahren Plakate kleben, ist man dann irgendwann soweit, die eigene Stimme zu erheben. Das ist bei uns anders und das ist auch gut so.
Sie haben den Umweltschutz genannt als quasi Auslöser ein Stück weit zur Gründung der Partei der Grünen, ehe wir tiefer in die Thematik einsteigen. Ein Lied zu diesem Thema, brandneu erschienen auf der CD Calling Me Home von Cathy Mattea. Es ist Black Waters. Cathy Mattea, Black Waters, in der Plattform bei Radio Free FM. Die Partei der Grünen ist zu Gast und wir haben unsere Ulmer Stadträtin, die Frau Weinreich, hier. Und sie kann uns natürlich jetzt mal ein bisschen erzählen, was machen denn die Grünen hier in Ulm?
Ja, also die Grünen, das ist natürlich einzuteilen in verschiedene Parts. Der eine Part ist die Partei Und das andere ist die Fraktion. Das sind einfach zwei Paar Sachen. Das eine sind die Mandatsträger und das andere sind eben die Mitglieder in der Partei, die jetzt nicht unbedingt immer alle ein Mandat haben. Die Mandatsträger, das ist sozusagen die grüne Fraktion, die gewählt wurde, die im Ulmer Rathaus sitzt und die, wie ich vorher schon sagte, sich aus 7 Leuten zusammensetzt. Ich kann die jetzt alle namentlich nennen. Die Birgit Schäfer-Ölmeier ist unsere Fraktionsvorsitzende. Der Dr. Richard Böker ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Dann die Ulrike Lamprecht, die ist jetzt schon die Birgit ist schon die dritte Legislaturperiode dabei. Der Richard ist mit mir jetzt die erste dabei. Die Ulrike Lamprecht jetzt schon zweimal dabei. Dann Michael Jukow. Und dann kommen Konstantinos Konzinus und Sigrid Räkel-Rehner. Und die beiden, die sind nachgerückt, weil wir zuerst ja die CEO Isabel Numbamtschum bei uns in der Fraktion hatten und den Tom Mittelbach. Und die sind dann beide leider ausgestiegen. Der Tom, weil er weg von Ulm gezogen ist. Also eine Voraussetzung, um in der Fraktion arbeiten zu können, ist, dass man seinen Wohnsitz in Ulm hat. Und die CEO, die ist ausgestiegen, weil sie es einfach beruflich nicht miteinander unterbringen konnte. Sie ist halt auch ziemlich viel unterwegs. Ja, und dafür sind eben Sigrid Räkel-Rehner, die übrigens aber schon mal in den 80er Jahren im Gemeinderat war, ein Gründungsparteimitglied ist, und Konstantinos Konsinos nachgerückt. Die Fraktionsarbeit besteht eigentlich darin, dass wir jeden Montag immer unsere Fraktionssitzung haben und uns beraten und besprechen für die kommenden Termine. Termine sind die Sitzungen plus eben dann auch Öffentlichkeitstermine, die man wahrnehmen muss. Zu den Sitzungen ist man eingeteilt. Also jeder hat es gibt die große Gemeinderatssitzung, wo immer alle Mitglieder der Fraktion hingehen. Und dann gibt es die verschiedenen Ausschüsse, wo eben dann immer feste Personen eingeteilt sind, je nach Fachwissen oder Neigung oder wie auch immer. Und die Ausschüsse, da haben wir eben Stadtentwicklung, Bau und Umwelt, wir haben Bildung und Soziales, wir haben Kultur und wir haben den Hauptausschuss, da geht es eben um die Finanzen. Das sind diese 4 Hauptgremien. Habe ich jetzt nur einen vergessen? Nee, das sind die. Ja, und zu unserer Arbeit. Wir sind ja hatten jetzt sozusagen quasi Halbzeit. Es ist schon ein bisschen mehr als Halbzeit inzwischen. Und wir haben ja auch dazu jetzt unseren Rechenschaftsbericht herausgebracht. Die meisten von Ihnen haben den jetzt auch in den Briefkasten bekommen. Gesagt, getan, steht drauf, in grüner Schrift. Viele haben gesehen. Und da kann man eigentlich ganz gut nachlesen, was wir so in den letzten 2,5 Jahren wirklich geschafft haben oder wofür wir uns eingesetzt haben. Weil man muss einfach immer wissen, wirklich was durchzusetzen in Ulm, ist für uns Grüne schon ein Stück weit problematisch oder schwierig, weil es immer nur funktioniert, wenn wir mindestens noch mal 2 Fraktionen mitziehen können, die mit uns mitmachen. Vom Thema Energiewende zum Thema Umwelt, Hauptstadt Ulm wollen wir eigentlich werden, dass wir da als Vorzeigestadt dastehen. Wir haben das Thema die S-Bahn, was hier Zuge mit Stuttgart 21 ja immer noch ein ziemlich heikles Thema ist. Wir wollen mehr Rückenwind für Radlerinnen und Radler. Wir haben uns auch erfolgreich in dem Fall gegen Gentechnik und Spielsucht eingesetzt. Wir wollen mehr Bürgerbeteiligung. Dafür wollen wir jetzt auch im Oktober eine Veranstaltung machen, weil das Thema Bürgerbeteiligung gerade auch sehr hochkocht, weil es einfach auch von vielen missverstanden wird. Ja, die einen, die ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen, die anderen, die im Prinzip einfach polternd über die Interessen der Bürger hinweggehen, ohne sie teilhaben zu lassen. Das ist aber ein Prozess, in dem wir noch ganz am Anfang stehen, wo wir jetzt einfach alle voneinander lernen müssen. Und um diesen Prozess vernünftig zu gehen, müssen wir auf jeden Fall erstmal miteinander reden. Und da versuchen wir Grüne einfach auch eine Plattform zu bieten und Veranstaltungen zu machen, um sowas hinzubekommen. Wir haben das Thema Frauen, das wurde von uns schon immer sehr differenziert behandelt. Wir sind die einzige Fraktion, die eine feste, die SPD hat auch eine Frauenquote und wir haben eine Frauenquote. Deswegen ist es bei uns auch so, dass wir gleich viel Frauen oder jetzt in unserem Fall sogar mehr Frauen als Männer haben. Aber wenn man sich die anderen Fraktionen anguckt, wie CDU oder FWG, also da ist das Verhältnis also nicht sehr, sehr gleichberechtigt, muss man sagen. Also das ist das Thema, was wir Grünen immer schon beackert haben. Und dann ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, das ist die also der Wohnungsbau auf der einen Seite. Ja, wir steuern in Ulm da immer mehr auf ein Problem zu, dass bezahlbarer Wohnraum, was immer das jetzt auch sein mag, ja, also von wirklich der eigentlichen Sozialwohnung bis zu dem bezahlbaren Wohneigentum, immer schwieriger zu finden ist für viele hier in der Stadt und dass es da Programme geben muss, um dem entgegenzusteuern. Das ist also ein Thema, mit dem ich mich sehr stark auseinandersetze. Und mein Steckenpferd-Thema jetzt noch zu guter Letzt ist ein Stück weit Kultur, wobei ich da jetzt nicht von der Hochkultur spreche, also à la Theater oder Bücherei oder Ulmer Museum, sondern mein Kleinod, was ich mitentwickelt habe, wo ich die Anreiz und Anstoß dazu gegeben habe, ist ja die Kulturfahrschule, die jetzt am Ehinger Tor entstanden ist. Ich konnte die Kontakte vermitteln zwischen Investor, Eigentümer, Stadt Ulm und das hinbekommen, dass man da gemeinsam so was Tolles hinbekommt. Und ich bin da also auch weiter dran, dass wir in Ulm da den Anhang nicht verlieren, ja, weil viele Freunde von mir weg von Ulm sind aus dem Grund und jetzt in Berlin leben. Und es wäre eigentlich schade, weil das Potenzial, was wir hier haben, das sollten wir schon auch weiterhin auch da behalten.
Ja, der Andi war ja letzten Donnerstag hier bei mir in der Plattform, der Macher sozusagen vor Ort bei der Kulturfahrschule. Da gab es ja auch einen Part der Kulturnacht, der dort stattgefunden hat. Wo geht denn die Reise der Grünen hin, so in der Zukunft? Und was hat sich durch die Stellung der Landesregierung hier in Baden-Württemberg durch ihre Partei denn so geändert?
Ach, schon einiges. Wäre ja auch schlimm, wenn Wahlen nichts ändern würden. Vor allem hat sich geändert. Vorher konnten wir gute Vorschläge machen und konnten auch gleich voraussagen, dass die meisten davon im Papierkorb landen. Jetzt können wir es umsetzen. Das ist das Wesentliche auf Landesebene und in Ulm versuchen wir auch dahin kommen. Noch als Nachtrag, was auch unser grünes Thema in Ulm am Ratstisch ist, ist eine gute Finanzpolitik und hier konnten wir in den letzten Jahren beispielsweise den Ausstieg aus dem Cross-Border-Leasing erwirken oder auch der Verkauf der Atombeteiligung der Ulmer Stadtwerke. Allein letzteres hat uns, beziehungsweise nicht uns, sondern eigentlich den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, denn es ist immer das Geld, was wir für Bürgerinnen und Bürger verwalten, Verluste von mindestens 2 Millionen Euro erspart und darauf bin ich auch persönlich stolz. Aber jetzt zurück zum Thema, was hat sich im Land, für das ganze Land und für Stuttgart geändert? Einerseits, dass jetzt eine Regierung dran ist, die nicht nur vom Sparen redet, sondern auch ernst macht. Und Sparen bedeutet nicht, von jetzt auf nachher die Hälfte des Geldes auszugeben. Auch das könnte ein Parlament beschließen. Im Gesetzblatt lässt sich alles veröffentlichen. Die Frage ist nach den Konsequenzen. Auch Sparen will gekonnt sein. Und das Markenzeichen der jetzigen Regierung, insbesondere von MP Kretschmann, ist, dass er sich auch noch aus der Position heraus Gedanken gemacht hat, wie spart man richtig und jetzt konsequent den Kurs einschlägt, ohne sich vom Geschrei der Betroffenen allzu sehr abhalten lassen. Denn eins ist klar, man muss die Sorgen und Ängste ernst nehmen. Eins ist aber auch klar, es wurden in den letzten 20 Jahren so viele ungedeckte Schecks ausgestellt, dass man nicht herumkommt, das eine oder andere, was versprochen, aber nie finanziert wurde, zu kassieren. Ich nenne mal Beispiel Straßenbau. Fast jeder Stadt wurde und jedem Dorf irgendeine Umgehungsstraße versprochen. Und die örtlichen Abgeordneten der Regierung hat immer gesagt, ja, der Verkehrsminister, die Ministerin hat uns versprochen, das kommt. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann müssten wir alle Lehrerinnen und Lehrer und alle Polizisten entlassen und könnten dann auch nur gerade mal etwas mehr als die Hälfte der Straßen bauen. Das geht nicht. Zur Politik gehört auch eine Ehrlichkeit, zu erzählen, was möglich ist und was nicht.
Sie sagen ja, die Partei der Grünen steht für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.
Das sind die großen Oberbegriffe, ja.
Und Sie hatten, glaube ich, hierzu jetzt schon was gesagt eigentlich. Wie würden Sie das denn insgesamt umspannen, diese Schlagworte, diese Begriffe?
Ja, der alte Slogan, den wir schon bei der ersten Wahl eingesetzt haben, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, das beinhaltet die Umwelt, das beinhaltet das Soziale und das beinhaltet auch, die nicht mit allzu vielen Schulden zu belasten.
Okay, Frau Weinreich, sind Sie eigentlich schon ganz offiziell gekürt als Kandidatin für den Bundestag?
Ja, ich bin offiziell gekürt als Kandidatin für den Bundestag und wir haben am 30. November und 1. Dezember die Landesversammlung, wo im Prinzip der Landesverband wählt, welchen Listenplatz ich dann bekommen werde. Also die Nominierungsversammlung nennt man das dann in dem Fall. Ja. Und da muss ich dafür kämpfen, dass ich einen einigermaßen vernünftigen Listenplatz bekomme, um dann höchstwahrscheinlich auch in den Bundestag einziehen zu können. Die andere Alternative wäre dann ein Direktmandat, aber das würde in Ulm etwas schwieriger werden, könnte ich mir vorstellen. Meine Konkurrentinnen sind Frau Schawan und eben auch dann in dem Fall die Hilde Mattheis. Also wie gesagt, ein guter Listenplatz wäre schon eine feine Sache, wenn das klappen würde. Was ich noch vorher vergessen habe und was wir noch gar nicht angesprochen hatten bezüglich Ökologie und Ökonomie und sozialer Nachhaltigkeit, ist das Thema Bildung und Schule und Kinder. Das ist natürlich immer auch ein Thema, das bei uns Grünen, ob jetzt in der Fraktion oder auch allgemein, sehr hochgehalten wird. Und wir wollen Kinderbetreuung wirklich entsprechend machen, dass die Frauen zum Arbeiten gehen können, die Männer zum Arbeiten gehen können, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sein Kind in eine Betreuung gibt und zum Arbeiten geht. Da hat sich schon sehr, sehr viel getan. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern, die sind jetzt 16 und 14, also die sind aus dem Gröbsten raus, aber ich kann ein Lied davon singen, wie es damals war, als die klein waren im Kindergarten. Da war es nämlich noch lange nicht so ausgeprägt, wie es jetzt ist, und das können sich die Grünen wirklich auch in Ulm wirklich dazu schreiben, dass sie eigentlich einiges dafür getan haben. Und so geht es eigentlich jetzt auch weiter. Auch das Schulsystem gehört reformiert, so wie es derzeit ist, ist es aus unserer Sicht nicht richtig und nicht zielführend und nicht mehr zeitgemäß auch. Das sind also auch nochmal ganz wichtige Aufgaben, die sowohl kommunal als auch landes- und bundesweit angegangen werden müssen.
Sie bieten ja auch Bürgersprechstunden an. Wann und wo steigt es jeweils?
Die sind immer im Grünen Haus, in der Regel immer Mittwochnachmittags zwischen 15 und 17 Uhr. Außer in manchen Fällen wird mal auf Freitagnachmittag verschoben, weil ich einfach auch die Leute ansprechen möchte, die jetzt nicht am Mittwochnachmittag Zeit finden. Ansonsten kann man mich jederzeit übers Internet eigentlich erreichen. Ich bin sehr aktiv im Internet. Das ist so ein Steckenpferd von mir. Ich habe eine Homepage, die heißt www.anetteweinreich.de, zusammengeschrieben, Annette Weinreich und Annette immer mit zwei N und zwei T, also immer das Maximum, was geht. Und auf Facebook Annette Weinreich eingeben, und da kann man, also da kommuniziere ich auch sehr viel, muss ich sagen. Also es ist unglaublich viel in den letzten zwei Jahren auch da an Themen entstanden, die diskutiert wurden, kontrovers war. Es ist also für mich ein sehr spannendes Medium.
Und das Grüne Haus, noch als Nachtrag, ist in Ulm in der Bockgasse 2, das ist in der Innenstadt, eine Seitenstraße der Frauenstraße.
Okay, wie sieht es denn aus mit dem Nachwuchs bei Ihnen?
Ja, wenn wir keinen Nachwuchs hätten, wäre ich ja auch nicht dabei. Ich bin ja auch über die grüne Jugend mal zu Grüns gekommen. Es gibt natürlich auch eine junge Gruppe, die heißt Grüne Jugend. Die trifft sich auch im Grünen Haus. Das ist ja der Treffpunkt für alles, was rund um Grün läuft. Das nächste Treffen ist gleich morgen, also am Mittwoch, den 19. um 19 Uhr. Und da sind auch Menschen, junge Menschen, herzlich willkommen, die zum ersten Mal dabei sind. Bis 28 geht es. Das heißt, ich bin vor nicht allzu langer Zeit ausgeschieden. Aber ja, es ist immer eine konstante grüne Gruppe von Menschen, klar, weil auch junge Menschen sich anfangen, für Politik zu interessieren. Und
ab welchem Alter so ungefähr?
Nach unten gibt es keine Altersbeschränkung.
Naja, aber ab Interesse. Also ab 14, das ist schon das Alter, wo es sonst, davor wird es dann vielleicht auch langweilig. Was man vielleicht noch sagen soll, ich finde es zum Beispiel eine ganz tolle Methode, das hatten wir jetzt auch gesehen beim Landtagswahlkampf, da sind wir hier von der Grünen Jugend aus Greifswald, ne? Aus Greifswald nach Ulm gekommen und haben uns beim Wahlkampf geholfen, und umgekehrt sind dann welche von uns nach Greifswald und haben denen dann beim Wahlkampf geholfen, und das sind dann so Netzwerke, die sich da deutschlandweit entstehen, was für junge Leute total interessant und spannend sein kann. Die treffen sich auch auf dem Parteitag dann wieder, wo ja wirklich auch die Alten sitzen und wo es ja dann schon ernst auch teilweise zur Sache geht. Aber die grüne Jugend hat da ein eigenes Stimmrecht und auch ein eigenes Rederecht. Also ich finde es als Jugendliche finde ich es wirklich eine tolle Plattform, um sich da wirklich zu engagieren. Also ich hätte das im Nachhinein eigentlich auch eher machen sollen.
Und was das Durchschnittsalter angeht, sind übrigens die Grünen immer noch die jüngste Partei. Auch die Piraten haben zwar in der Öffentlichkeit ein paar junge Gesichter, aber eben auch etliche 60- und über 60-Jährigen. Und ich habe die Statistik nicht aufgestellt. Die Statistiker sagen, die Grünen sind mit dem Durchschnittsalter die jüngsten, sind auch die einzigen, die im Schnitt noch eine 4 vorne dran haben. Also alle anderen sind 5 jenseits.
Joel Raphael in der Plattform. Meanwhile, The Rain nach seiner brandneuen CD America Come Home. Ja, die Partei der Grünen ist heute zu Gast, die Frau Weinreich und der Herr Jukow. Und wir haben jetzt mal eine kleine Runde geplant, das sage ich ein Stichwort. Und wir wollen unsere beiden Kandidaten sozusagen prüfen und schauen, was die spontan antworten. Mein erstes Stichwort ist der Nazi-Untersuchungsausschuss.
Ja, das geht wohl an mich. Ich durfte letzte Woche bei den Beratungen als Zuschauer dabei sein. Ja, ich habe leider keine Kristallkugel und kann auch nicht sagen, wer da was verbockt hat. Ich kann nur sagen, die 4 Zeugenaussagen, die ich gehört habe, widersprechen sich in so vielen Punkten, dass es so nicht gewesen sein kann. Und wenn der jetzige Ermittlungsleiter aufzählt, was er alles getan hat, frage ich mich, was hat sein Vorgänger 2,5 Jahre denn getan, wenn selbst relativ simple Sachen in Richtung Aufklärung erst Jahre nach den Morden eingeleitet wurden. Ich hoffe, dass der Untersuchungsausschuss da was rausbekommt. Warten wir es ab, aber es ist schon, da geht es auch um was ganz Grundsätzliches, nämlich darin, ob man den Sicherheitsorganen vertrauen kann, die tatsächlich für Sicherheit sorgen und nicht versuchen, aus Opfern Täter zu machen, nur weil was anderes nicht ins Weltbild passt.
Drohende Altersarmut. Dazu muss man wissen, wer heute weniger als 2.500 Euro brutto verdient im Monat und 2030 in die Rente kommt, liegt mit der gesetzlichen Rente unterhalb des Sozialhilfesatzes.
Ja, da sage ich was dazu. Das Thema, das wird uns noch ganz, ganz brutal überrollen und da werden wir das Problem haben, dass wir nicht nur, dass die Menschen nicht mehr ausreichend Geld zum sich versorgen zu haben, sondern wir haben auch nicht mehr ausreichend Platz und Möglichkeiten, wo diese Menschen leben und wohnen können. Ja, das ist auch zum Beispiel ein Thema mit dem Wohnraum, den wir schaffen müssen, wo diese Menschen unterkommen. Also die Betreuungs- und Pflegeheime werden ja sukzessive immer mehr zurückgebaut. Das ist ja auch darauf ausgelegt und das möchte man ja auch, dass man so lange wie möglich in seinen eigenen 4 Wänden bleiben kann und autark und selbstbestimmt leben kann und dann eher auf ambulante Hilfe und ambulante Pflege zurückgreifen kann. Allerdings, das muss alles irgendwoher bezahlt werden und vor allen Dingen irgendwo müssen die Leute unterkommen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man sich ernsthaft mit diesem Thema wirklich beschäftigt. Auch das, was auf Bundesebene gerade stattfindet mit diesen Rentendiskussionen seitens der CDU und SPD, die da jetzt ein bisschen nachjustiert, ja, das reicht noch lange nicht aus, um dem entgegenzusteuern, auf was wir zulaufen werden. Und das sind wir eigentlich auch unseren Jungen schuldig, dass wir dort ansetzen müssen. Und da ist zum Beispiel auch ein Teil dazu, gehört dazu, dass wir im Prinzip die jungen Leute, die hier bei uns arbeiten wollen, die Arbeitsplätze besetzen können, auch mit jungen Leuten, dass es Menschen gibt, die dafür sorgen können, dass im Prinzip hier auch weiterhin die Wirtschaft funktioniert.
Und die Rechnung ist ja denkbar einfach. Ich war einfach mal, wer 40 Jahre lang 20% seines Einkommens als Rentenbeitrag einzahlt und dann 20 Jahre lang Rente bezieht, sondern jedem gegönnt, möglichst lang zu leben, wird logischerweise nur 40% seines Gehalts als Rentenniveau haben können und nicht alle werden davon leben können. Insofern langsam wird es Zeit, das alte Versprechen, dass die Rente sich am vorherigen Einkommen orientiert, einkassieren. Wir kommen nicht drum herum, allen Menschen eine auskömmliche Rente auf einem Grundniveau zu gewähren. Das Versprechen von recht hohen Renten und Pensionen, die es ja auch vereinzelt gibt, wird auf die Dauer nicht zu finanzieren sein, so tragisch es ist. Und wir müssen jetzt anfangen, einen Wechsel einzuleiten, damit es für niemanden eine große Härte ist. Sonst müssen Menschen, denen man ihr Leben lang im Prinzip versprochen hat, dass sie eine gute Rente bekommen, von jetzt auf nachher enttäuscht werden. Oder aber noch schlimmer, diejenigen, die jetzt im Begriff sind, in den Arbeitsmarkt einzusteigen, mehr als die Hälfte dessen, was sie verdienen, allein an Rentenbeiträgen erfüllen. Beides wird nicht durchsetzbar sein. Und auch da gehört es dazu, man muss anfangen und den Mut haben, den Menschen die Wahrheit zu sagen. Denn nur so kann man Gegenmaßnahmen einleiten. Noch ist das Problem ja nicht akut. Bloß, wenn man weiter wie ein Strauß den Kopf in den Sand setzt, dann wird es unausweichlich zuschlagen. Und das ziemlich hart.
Also da möchte ich jetzt gerade auch nur mal geschwind ergänzen. Eine Gegenmaßnahme wäre aus meiner Sicht zum Beispiel eine Möglichkeit, das bedingungslose Grundeinkommen. Aber das ist jetzt nicht ein grünes Thema, muss ich sagen. Das ist, es gibt einige Grüne, die dazu stehen und einige, die sind sich nicht so sicher. Aber ich bin der Meinung, dass es damit zu stemmen wäre.
Das wäre mein nächstes Stichwort gewesen. Also Sie haben sich damit auch schon befasst und sagen, ja, das wäre was. Ich weiß ja, dass die Grünen da mal abgestimmt haben. 52 zu 48 waren es dagegen. Kann sich das noch ändern?
Die Zahl weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es immer kontrovers diskutiert wird bei den Grünen, ja.
Beschneidung in der Zeit der Aufklärung und des Kinder- und Jugendschutzes. Also Stichwort Köln, Gerichtsurteil.
Ich wollte nie mal drum. Ja, es ist eine Frage von Werten. Und es ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, weil ich kann durchaus nachvollziehen, dass Menschen gibt, die sagen, das ist Körperverletzung und die Eltern haben nie das Recht. Aber dann haben die Eltern auch nie das Recht, für minderjährige Schönheitsoperationen zu bestellen. Da muss man mit einem Maß messen und vor allem muss man schauen, dass es so eine Art Konsens gibt in solchen Sachen, weil gerade Ethikfragen mit einer, wie wir hatten es vorhin, Mehrheit von 52 zu 48 zu entscheiden, ist nicht gut.
Also da möchte ich jetzt aber auch noch kurz mein Statement dazu geben, weil ich finde es immer schwierig, dass man sich da auch immer nicht rausredet, aber rumlamentiert, weil man eigentlich nicht unbedingt, es fällt keinem leicht, da ein klares Ja oder Nein zu sagen. Aber als Mutter und als jemand, der schon mit Leuten gesprochen hat, die das eben auch im Erwachsenenalter dann mit sich haben machen lassen, muss ich einfach sagen, mir ist es zuwider. Also ich habe da ein Riesenproblem damit, ich würde es meinem Kind nie zumuten und auch wie das dann auch gemacht wird, teilweise auch ohne Narkose, wie auch immer. Ne? Also inzwischen denke ich mal, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber für mich ist es ein Thema, ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn es verboten werden würde. Ja.
Atomares Zwischenlager Gundremmingen, atomares Endlager.
Was ist jetzt der Unterschied? Ne? Also in Gundremmingen haben wir ja das Problem, dass das eines der ältesten Reaktoren ist, ja, der eigentlich schon längst oder der vom Netz sollte. Ja, ich denke mal, ich glaube, einer von den beiden Reaktoren ist so schon ewig stillgelegt, der läuft gar nicht mehr. Und momentan wird es ja eigentlich auch missbraucht als Zwischenlager, ja, wo aber keiner weiß, wo das Zeug eigentlich nachher weiterhin soll. Also es ist quasi wie ein Endlager zu werden, aus meiner Sicht.
Der Euro, die Euro-Krise, wird der Euro überleben?
Und das ist eine Scheindebatte. Es wird immer gesagt, ob der Euro überleben wird. Das ist nicht die Frage. Der Euro steht eigentlich nicht zur Disposition, weil niemand sich auch eine Rückkehr einzelner Staaten zu einer anderen Währung vorstellen könnte, vor allem löst es keine Probleme. Die Frage ist nicht, wird der Euro überleben? Die Frage wird sein, wird die europäische Zusammenarbeit überleben? Oder werden die Länder das Gemeinsame aufkündigen und versuchen, sich einzeln aus der Krise zu retten? Das ist ja die größte Gefahr. Und Deutschland spielt der jetzigen Regierung da eine ziemlich unrühmliche Rolle, weil es suggeriert, dass die Länder sich in der Krise oder aus der Krise mit eigener Kraft befreien könnten. Das wird nicht funktionieren.
Wie sehen Sie die Stellung der freien Radios?
Puh, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil da kenne ich mich zu wenig aus, wie die freien Radios tatsächlich arbeiten. Aber als jemand, der die kulturelle Vielfalt liebt und auch befördert, halte ich auch freie Radios für ganz wichtig in unserer Kulturlandschaft. Ich höre auch viele freie Radiosender, ne? Also alles Mögliche. Man kann sich ja heute auch über Webradio auch alles Mögliche anhören. Das macht mir auch Spaß. Und insofern würde ich also schon dafür sein, dass sich freie Radios unbedingt weiterhalten.
Und Sie waren ja im Rahmen der Kulturnacht letzten Samstag hier im Studio mit bei. Da waren ja viele hundert Leute da, sukzessive, immer ein paar Dutzend im Studio. Und wie hat es Ihnen gefallen bei uns?
Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Wir waren hier, allerdings war es hier in dem Studio so proppevoll, dass wir eigentlich gar nicht rein konnten. Ich fand es witzig, dass die trotzdem gesendet hatten, obwohl hier, was weiß ich, 30, 40 Leute saßen. Ansonsten haben wir uns hier einen Drink aus dem Automaten geholt und ein Foto gemacht. Das kann man auf Facebook angucken von eurem Kabelsalat dahin. Aber ansonsten war es wirklich richtig nett. Ja.
Erneuer. Ein wichtiger Aspekt bei den freien Radios, das kommt ja demnächst, wird auch der neue GEMA-Vertrag sein. Da werden Sie vermutlich selber Werbung für die Demo machen.
Oder geht das? Sagen Sie mal durch, wann da die Demo stattfindet.
Am 11.10. Ja. Ich meine um 18 Uhr, aber ja. Annette ist da mit der Organisatorin oder mit in der vordersten Reihe.
Zumindest werde ich da auf jeden Fall dabei sein. Ja, und die ist am 11.10. um 18 Uhr auf dem Münsterplatz.
Okay, ja, wir haben ja kürzlich Besuch gehabt, ganz intern von Alexander Salomon, der sagt Ihnen bestimmt was, Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Karlsruhe II, jüngster Abgeordneter derzeit im Bundestag, im Landtag natürlich. Er ist für die Medienpolitik zuständig bei Ihnen in der Partei, aber richtig. Das nur nebenbei. Ja. Erneuerbare Energien.
Ja, erneuerbare Energien, da sind wir natürlich gerade dabei, die auszubauen. Ne? Da gibt es jetzt unglaublich viele Interessenskonflikte, die es gilt, untereinander aufzuwiegen. Und was mich gerade dabei eben ein bisschen immer wieder aufstößt, ist einfach die Lobbyistenpolitik, die da auch seitens der Atomlobby gemacht wird und die so unterschwellig oft daherkommt. Und da werden viele so Halbwahrheiten und Unwahrheiten auch in den Raum gestreut, mit denen dann argumentiert wird, ja, bezüglich des Strompreises und so weiter. Kretschmann hat es ganz gut gesagt letzten Freitag, der Strompreis, der wird nicht teurer, weil wir jetzt auf erneuerbare Energien umsteigen. Der Strompreis ist schon immer teurer geworden. Ne? Und das sind einfach so Sachen, die muss man immer wieder mal in die Verhältnismäßigkeit bringen. Und das ist was, wo wir einfach auch ein Auge drauf haben und das vielleicht auch immer wieder an die Öffentlichkeit bringen, wenn wir der Meinung sind, hier wird einfach Lobbyismus gemacht, hier werden irgendwelche Geschichten behauptet oder durchgezogen, um ja, gewisse Technologien weiterlaufen lassen zu können.
E10 bzw. Treibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen?
Ja, ist nicht dasselbe. E10 ist ein schönes Beispiel, wie aus einer im Grundsatz richtigen Idee absoluter Murks wird. Ein wirklicher Treibstoff aus nachwachsenden Rohstoffen, also Rapsdiesel oder aus Stroh, wäre eine sinnvolle Sache, wenn es Motoren und Autos gibt, die nur das tanken, also ohne Beimischung vom Erdöl, und das könnte man dann Steuern befreien. Das wäre dann eine passende Marktnische. Ich sage ausdrücklich Nische, denn wenn man alles auf Bio-Treibstoff umstellen müsste, hätte man keine Fläche mehr für Nahrungsmittelanbau. Aber was hat ich muss wieder sagen, was hat Schwarz-Gelb hier vermurkst, leider wie so häufig. Es gibt von der EU eine Vorgabe, dass eine bestimmte Quote an Biotreibstoffen zu erfüllen ist. Wie das zu erreichen ist, ist den einzelnen Staaten überlassen. Was hat die Bundesregierung bzw. die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag entschieden? Sie hat die Tankstellenbetreiber verdonnert, verpflichtet, so und so viel, also diese 10% Biotreibstoff aufzukaufen und in den Sprit hineinzugeben. Ohne Rücksicht darauf, ob es ökonomisch sinnvoll ist oder nicht. Und das stellenweise eine Knappheit gibt, wird jetzt beispielsweise Palmöl dem Treibstoff beigemischt, was völliges Schwachsinn ist, denn als Nahrungsmittel ist Palmöl viel teurer. Nur die sind gezwungen, das zu machen, die müssen es irgendwo hernehmen. Und deswegen sage ich, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und bei Schwarz-Gelb selten gut gemacht.
Ja, was kann man denn da an der Stelle besser machen?
Bei E10 abschaffen. und stattdessen auf reine Biokraftstoffe. Da gibt es das klassische Biodiesel aus Raps, es gibt auch die modernen aus Stroh und anderen Abfällen, es gibt auch Biogas-Geschichten und die steuerlich so zu fördern, dass es sich rentiert. Und so die EU-Quote zu erreichen. E10 lese ich nicht mehr. Lese ich aus meiner Sicht nicht mehr reden. Man kann es nur noch ein paar Jahre leugnen und dadurch das Problem noch verschlimmern.
Die Sendung ist schon im Endspurt. Frau Weinreich, nochmal an Sie die Frage: Bundestagskandidatur. Wann oder haben Sie schon Termine jetzt im Auge, wo Sie sagen, für uns wichtig? Und wird es auch bundespolitische Prominenz geben, die Sie dann unterstützen wird hier in Ulm vielleicht mal irgendwo, irgendwann?
Gut, es ist jetzt natürlich relativ früh. Es sind ja noch nicht mal, glaube ich, alle Kandidaten gewählt, die nachher nominiert werden können jetzt in Baden-Württemberg. Ganz viel hängt jetzt natürlich auch von der Nominierungsversammlung im November ab. Wie gesagt, unabhängig davon, auf welchem Listenplatz ich antreten werde. Ich werde hier alles geben für den Wahlkampf. Ne? Vielleicht schaffe ich ja dann das Direktmandat. Nee, das war ein Witz. Aber auf jeden Fall, auch selbst dann, wenn ich keinen guten Listenplatz haben sollte, ist es für mich umso mehr ein Ansporn, hier zu kämpfen und hier viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Von den Terminen muss ich sagen, das wird erst im neuen Jahr dann intensiv losgehen. Ich habe aber auf Facebook auch eine Seite eingerichtet, das nennt sich Annette Weinreich, mein Tagebuch als Bundestagskandidatin. Und dort schreibe ich eigentlich immer alles rein, was so an Veranstaltungen ansteht, weil das sind Sachen, die kommen jetzt so sukzessive nach und nach oder auch was, wie es dann gewesen war und kommentiert das dann und ja.
Ein Termin gibt es aber schon am kommenden Schwermontag, also Schwermontag 2013, wird es in der Friedrichsau was Größeres von den Grünen geben, auch mit entsprechender Prominenz.
Website der Grünen als Partei, gibt es da was
zu nennen? Ja, www.grüne-ulm.de, ganz einfach.
Und es gibt noch die Seite der Grünen Fraktion, die heißt grüne-fraktion@ulm.de.
Minus Ulm.de.
Ist die E-Mail-Adresse, ja.
Okay, dann vielen Dank für Ihre Ausführungen. Viel Freude und Erfolg weiterhin bei Ihrer politischen Tätigkeit und weiterhin gutes Engagement.
Danke.
Danke für die Einladung und einen schönen Tag.
Ja, das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören und hier noch ein paar Takte von den Country Gentlemen. Come sit by the river.